Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit mir und die Messerkönigin. Charlotte. 1965 war ich 19 Jahre alt, trug Röhrenjeans und meine Haare wuchsen langsam und klamm heimlich Richtung Hemdkragen. Jedes Mal, wenn man das Radio einschaltete, sang die Beatles Help und ich wünschte mir, ich wäre John Lennon, ständig einen zynischen Spruch auf den Lippen und Mädchen, die mir hinterher kreischten. Das war das Jahr, als ich mein erstes Penthouse kaufte, an einem kleinen Kiosk in der Kings Road. Ich bezahlte meine paar Schillinge und stopfte die Zeitschrift unter den Pullover. Auf dem Heimweg sah ich hin und wieder an mir runter, um sicherzugehen, dass sie auch keine Löcher in die Wolle brannte. Die Zeitschrift wurde schon vor langer Zeit weggeworfen, aber ich werde mich immer daran erinnern. Gesetzte Beiträge über Zensur, eine Kurzgeschichte von H.E. Bates und ein Interview mit einem amerikanischen Schriftsteller, den ich nicht kannte, ein Modeteil über Mohair-Anzüge und Paisley-Krawatten, die es in der Carnaby Street zu kaufen gab. Und das Beste von allem waren natürlich die Mädchen. Und das Beste von allen Mädchen war Charlotte. Charlotte war auch 19. Alle Mädchen in dieser längst vergangenen Zeitschrift schienen identisch mit ihrem makellosen Plastikfleisch. Jedes Härchen saß perfekt. Man konnte das Haarspray förmlich riechen. Und sie lächelten treuherzig in die Kamera, während ihre Augen einen durch ein dichtes Wimperngestrüpp hindurch anzwinkerten. Weißer Lippenstift, weiße Zähne, weiße Brüste, Bikini gebleicht. Mir fiel überhaupt nicht auf, in welch seltsamen Posen sie sich züchtig arrangierten, um zu verhindern, dass auch nur das kleinste Löckchen oder ein Schatten ihrer Schamhaare zu sehen war. Ich hätte sowieso nicht gewusst, was das war. Ich hatte nur Augen für ihre blassen Hinterteile und Brüste, ihre keuschen, aber doch einladenden, auffordernden Blicke. Dann schlug ich die nächste Seite auf und sah Charlotte. Sie unterschied sich von den anderen. Charlotte war Sex. Sie trug Sexualität wie einen durchsichtigen Schleier, wie ein betörendes Parfum. Neben den Bildern standen Wörter und ich las wie in Trance: Die bezaubernde Charlotte Reeve ist 19. Eine aufrührerische Individualistin und Beat-Dichterin. Schreibt Beiträge für das FAB Magazine. Satzfetzen brannten sich in mein Gedächtnis, während ich die zweidimensionalen Bilder studierte. Sie posierte und schmollte in einer Wohnung in Chelsea, die dem Fotografen gehörte, nahm ich an. Und ich wusste, dass ich sie brauchte. Sie war so alt wie ich. Das war Schicksal. Charlotte. Charlotte war 19. Von da an kaufte ich Penthouse regelmäßig, in der Hoffnung, sie werde wieder daran auftauchen. Doch das tat sie nicht. Jedenfalls nicht damals. 6 Monate später fand meine Mom einen Schuhkarton unter meinem Bett und schaute hinein. Erst machte sie mir eine Szene, dann warf sie die Zeitschriften in den Müll und schließlich mich aus der Wohnung. Am nächsten Tag fand ich einen Job und eine Einzimmerwohnung in Earl's Court. Alles in allem ohne größere Schwierigkeiten. Ich arbeitete in einem Elektroladen, unweit der Edgware Road. Alles, was ich konnte, war, einen Stecker auszuwechseln, aber damals konnten die Leute es sich leisten, für solche Kleinigkeiten einen Elektriker kommen zu lassen. Mein Boss meinte, mit der Zeit werde ich alles andere schon lernen. Das ging 3 Wochen lang gut. Mein erster Kundentermin war ziemlich aufregend. Ich musste den Stecker der Nachttischleuchte am Bett eines englischen Filmstars wechseln, der mit seiner Darstellung wortkarger Cockney Casanovas berühmt geworden war. Als ich dort ankam, lag er mit 2 wunderschönen Mädchen im Bett. Ich wechselte den Stecker aus und verschwand. Alles ging hochanständig zu. Ich bekam nicht mal den winzigsten Zipfel Brustwarze zu sehen, geschweige denn eine Einladung, mich dem Trio anzuschließen. 3 Wochen später wurde ich gefeuert und verlor meine Unschuld am selben Tag. Es war ein nobles Haus in Hampstead. Niemand war daheim, bis auf das Hausmädchen. Eine kleine, dunkelhaarige Frau, die ein paar Jahre älter war als ich. Ich ging runter auf die Knie, um den Stecker auszutauschen, und sie stieg neben mir auf einen Stuhl, um die Oberkante der Tür abzustauben. Ich sah auf. Sie trug Strümpfe und Strumpfhalter unter dem Rock und, Gott helfe mir, nichts sonst. So entdeckte ich, was es mit den Partien auf sich hatte, die die Bilder nicht zeigten. Ich verlor also meine Jungfräulichkeit unter einem Esstisch in Hampstead. Heutzutage sieht man keine Hausmädchen mehr. Sie sind einfach aus der Welt verschwunden, wie der Kabinenroller und die Dinosaurier. Anschließend verlor ich meinen Job. Nicht einmal mein Boss, so felsenfest er auch von meiner kompletten Unfähigkeit überzeugt war, ließ sich weismachen, dass ich 3 Stunden gebraucht hatte, um einen Stecker zu wechseln. Und ich konnte ihm schlecht erklären, dass ich mich 2 dieser 3 Stunden lang unter einem Esstisch hatte verstecken müssen, weil der Herr und die Dame des Hauses früher als erwartet heimgekommen waren, oder? Danach folgte eine Reihe kurzlebiger Anstellungen. Erst als Drucker, dann als Setzer, bis ich schließlich bei einer kleinen Werbeagentur über einem Sandwichladen auf der Old Compton Street landete. Ich kaufte auch weiterhin das Penthouse. Alle sahen aus wie Statisten in »Mit Schirm, Charme und Melone«, aber im wirklichen Leben sahen die Leute genauso aus. Artikel über Woody Allen und Sappho's Insel, Batman und Vietnam, peitschenschwingende Stripperinnen in Aktion, Mode und Prosa und Sex. Die Anzüge bekamen Samtkragen und die Mädchen verunstalteten sich die Haare. Fetisch war Mode. London swingte, die Titelseiten der Zeitschriften wurden psychedelisch und selbst wenn kein Acid im Leitungswasser war, benahmen wir uns doch zumindest so, als wäre es der Fall. 1969 sah ich Charlotte wieder. Ich hatte die Hoffnung längst aufgegeben und dachte, ich hätte vergessen, wie sie aussah. Dann kam eines Tages der Geschäftsführer der Agentur und legte ein Penthouse vor mir auf den Tisch. Wir hatten eine Zigarettenwerbung darin platziert, die ihm ausnehmend gut gefiel. Ich war 23 und mächtig im Aufwind, leitete die künstlerische Abteilung, so als wisse ich, was ich tat, und manchmal war das sogar der Fall. Ich kann mich an die Ausgabe kaum erinnern. Nur an Charlotte. Die Haare wild und sandfarben wie eine Löwenmähne, die Augen provokativ und sie lächelte, als kenne sie alle Geheimnisse des Lebens, wolle sie aber in ihrer unbekleideten Brust verschlossen halten. Sie hieß nicht mehr Charlotte, sondern Melanie oder so. Im Text stand, sie sei 19. Ich lebte zu der Zeit mit einer Tänzerin namens Rachel zusammen in einer Wohnung in Camden Town. Rachel war die hübscheste, wunderbarste Frau, die ich je kennengelernt habe. Und ich ging an diesem Tag früher als sonst nach Hause. Die Bilder von Charlotte in meinem Aktenkoffer, schloss mich im Bad ein und wichste, bis mir die Sinne schwanden. Kurz darauf trennten wir uns. Ich und Rachel. Die Werbeagentur boomte. Alles boomte in den 60ern. Und 1971 bekam ich den Auftrag, das Gesicht für eine Modefirma zu finden. Sie wollten eine Frau, die alles Sexuelle verkörperte, die ihre Produkte trug, als wolle sie im nächsten Moment die Arme heben und sie sich vom Leibe reißen, wenn ihr nicht irgendein Mann zuvorkam. Und ich wusste die perfekte Lösung. Charlotte. Ich rief bei Penthouse an. Niemand dort verstand, wovon ich sprach, aber schließlich verwiesen sie mich unwillig an die beiden Fotografen, die die Aufnahmen von ihr gemacht hatten. Die Leute vom Penthouse schienen mir nicht so recht zu glauben, als ich sagte, es sei beide Male dasselbe Mädchen gewesen. Ich wandte mich an die Fotografen in der Hoffnung, den Namen ihrer Agentur zu erfahren. Sie sagten mir, die Frau gäbe es nicht. Jedenfalls nicht in der Form, dass man ihrer irgendwie habhaft werden könne. Sicher, beide wussten sofort, welches Mädchen ich meinte, aber wie einer mir versicherte, es war verdammt seltsam. Sie war zu ihnen gekommen. Sie hatten ihr ein Honorar bezahlt und die Bilder verkauft. Nein, sie hatten ihre Adresse nicht. Ich war 26 und kein Idiot. Ich kapierte sofort, was hier gespielt wurde. Die wollten mich an der Nase herumführen. Vermutlich hatte irgendeine andere Agentur sie unter Vertrag genommen, plante eine große Kampagne mit ihr und bezahlte die Fotografen, damit sie nichts ausplauderten. Ich fluchte und beschimpfte sie am Telefon. Ich machte unhaltbare finanzielle Angebote. »Verpiss dich«, sagten sie mir. Und im Monat darauf war sie wieder im Penthouse. Es war längst kein psychedelisches Spannerblättchen mehr, sondern hatte mehr Klasse. Den Mädchen waren Schamhaare gewachsen und in ihren Augen lag ein männerhungriges Glitzern. Weichzeichnerfotos zeigten Männer und Frauen eng umschlungen in Kornfeldern. Rosa Fleisch vor goldfarbenem Hintergrund. Ihr Name, sagte die Bildunterschrift, sei Belinda. Sie war Antiquitätenhändlerin. Es war Charlotte, kein Zweifel. Nur war ihr Haar jetzt dunkel und zu üppigen Löckchen aufgetürmt. Der Text nannte auch ihr Alter. 19. Ich rief meinen Kontakt beim Penthouse an und bekam den Namen des Fotografen. John Fellbridge. Ich rief ihn an. Er behauptete genau wie die anderen, nichts über sie zu wissen, aber inzwischen hatte ich dazugelernt. Statt ihn durchs Telefon anzubrüllen, gab ich ihm einen Job. Einen ziemlich lukrativen Auftrag. Werbeaufnahmen von einem kleinen Jungen, der ein Eis löffelte. Fellbridge war langhaarig, Ende 30 und trug einen mottenzerfressenen Pelzmantel und Turnschuhe ohne Schnürsenkel. Aber er war ein guter Fotograf. Nach dem Shooting lud ich ihn auf ein Bier ein und wir redeten über das lausige Wetter, Fotografie, Dezimalwährung, seine Arbeit und Charlotte.
»Du hast also die Bilder im Penthouse gesehen, sagst du, ja?« fragte Fellbridge.
Ich nickte. Wir waren beide leicht angetrunken.
»Ich werde dir was erzählen über dieses Mädchen. Sie ist der Grund, warum ich mit dem Glamour-Zeug aufhören und ein anständiger Fotograf werden will.« Sie sagte, ihr Name sei Belinda.
Wie hast du sie kennengelernt?
Dazu komme ich ja gerade, okay? Ich dachte, sie wäre von irgendeiner Agentur. Verstehst du? Sie klopft an die Tür und ich denke, heilige Scheiße, und bitte sie rein. Sie sagt, sie kommt von keiner Agentur, sondern sie verkauft.
Er runzelte verwirrt die Stirn.
Ist das nicht komisch? Ich habe vergessen, was sie verkauft. Ach, vielleicht war es doch nicht Verkauf. Weiß nicht mehr. Demnächst vergesse ich noch meinen eigenen Namen. Ich wusste sofort, dass sie was Besonderes war. Ich frag sie, ob ich sie fotografieren darf. Sag ihr, alles ist koscher. Keine Hintergedanken. Und sie war einverstanden. Klick. 5 Filme in 0, nichts. Kaum sind wir fertig, zieht sie ihre Klamotten wieder an und geht zur Tür. Was ist mit dem Geld? Frage ich sie. Schick es mir, sagt sie. Und schon ist sie die Treppe runter und weg.
Also, hast du ihre Adresse? Fragte ich und versuchte, mein Interesse aus meiner Stimme herauszuhalten.
Nein, verdammter Mist. Ich habe das Geld beiseite gelegt, weil ich irgendwie hoffe, sie kommt nochmal wieder.
Ich entsinne mich, dass mir außer meiner Enttäuschung die Frage in den Sinn kam, ob sein Cockney-Akzent echt oder eine Masche war.
Aber worauf ich hinaus wollte, war das. Als die Bilder zurückkamen, da wusste ich... Naja, was Titten und Ärsche anging, nein... Was das Fotografieren von Frauen überhaupt anging, hatte ich alles gesehen und erlebt. Sie war die Weiblichkeit, verstehst du? Und ich hatte sie fotografiert. Nein, ich hol dir noch einen, meine Runde. Bloody Mary, stimmt's? Ich muss sagen, ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit.
Es gab keine zukünftige Zusammenarbeit. Die Agentur wurde von einer größeren, etablierteren Firma geschluckt, die unsere Umsätze wollte. Unsere Initialen wurden den ihren einverleibt und sie behielten ein paar von den guten Textern, aber der Rest von uns landete auf der Straße. Ich ging zurück in meine Wohnung und wartete darauf, dass die Jobangebote zu strömen begannen, doch es tat sich nichts.
Aber eines Abends, spät, fing der Freund von der Freundin eines Freundes mich in einem Club an zu bequatschen.
Auf der Bühne spielte ein Typ, von dem ich nie gehört hatte. Sein Name war David Bowie. Er war wie ein Astronaut aufgemacht und der Rest seiner Band trug silberne Cowboy-Klamotten. Ich hörte nicht hin. Und ehe ich wusste, wie mir geschah, managte ich meine eigene Rockband. Die Diamonds of Flame. Wenn du nicht zufällig Anfang der 70er in der Londoner Clubszene zu Hause warst, hast du nie von der Band gehört, aber sie war wirklich gut. Puristisch und lyrisch. 5 Typen. 2 von ihnen spielen heute in weltberühmten Supergruppen. Einer ist Klempner in Walsall. Er schickt mir immer noch Weihnachtskarten. Die anderen beiden sind seit 15 Jahren tot. Anonyme Drogentote. Sie starben beide innerhalb einer Woche und die Band zerbrach daran. Ich zerbrach um ein Haar auch daran. Ich stieg aus, wollte so weit weg von der Großstadt und diesem Leben wie nur möglich. Ich kaufte eine kleine Farm in Wales
und da war ich glücklich mit meinen Schafen und Ziegen und Kohlköpfen. Ohne Penthouse und sie wäre ich wohl heute noch dort. Ich habe keine Ahnung, woher es kam. Eines Morgens kam ich nach draußen und fand eine Zeitschrift im Hof. Sie lag mit dem Titelblatt nach unten im Morast. Die Ausgabe war fast ein Jahr alt. Charlotte war ohne Make-up und in einer anscheinend sehr exklusiven Wohnung abgelichtet. Zum ersten Mal konnte ich ihre Schamhaare sehen. Oder hätte sie sehen können, wäre das Foto nicht künstlich verschwommen. Ein ganz klein wenig unscharf gewesen. Es sah aus, als käme sie aus dem Nebel. Ihr Name stand dort, sei Leslie. Sie war 19. Und danach konnte ich mich einfach nicht länger verkriechen. Ich verkaufte die Farm für ein Butterbrot und kam in den letzten Tagen des Jahres 1976 zurück nach London. Ich lebte von der Stütze, wohnte in einer Sozialwohnung in Victoria, stand gegen Mittag auf, ging in die Pubs, bis sie nachmittags schlossen, las Zeitungen in der Bibliothek, bis sie wieder öffneten und pilgerte von Pub zu Pub bis zur Sperrstunde. Ich lebte von der Stütze und versoff meine Ersparnisse. Ich war 30 und fühlte mich viel älter. Ich zog mit einer blonden Punkerin aus Kanada zusammen, die ich in einem Club an der Greek Street kennenlernte. Sie kellnerte da und eines Abends erzählte sie mir, als sie dicht machte, dass sie ihre Bleibe verloren habe. Also bot ich ihr mein Sofa an. Sie war erst 16, stellte sich heraus, und sie schlief keine Nacht auf dem Sofa. Sie hatte kleine Granatapfelbrüste, einen tätowierten Totenschädel auf dem Rücken und trug die Haare wie Frankensteins Braut. Es gebe nichts, was sie nicht schon getan hätte, und nichts, woran sie noch glaubte, sagte sie mir. Manchmal redete sie stundenlang darüber, dass die Welt sich auf einen Zustand totaler Anarchie zubewege, und sie behauptete, es gebe weder Hoffnung noch eine Zukunft. Aber sie fickte, als habe sie das Ficken erfunden. Und das gefiel mir. Mit nichts als einem Dornenhalsband aus schwarzem Leder und dickem schwarzen Augen-Make-up kam sie ins Bett. Manchmal spuckte sie, rotzte einfach so auf den Gehweg, wenn wir durch die Stadt liefen. Und das fand ich grässlich. Sie nahm mich mit in ihre Punk-Clubs, wo ich ihr beim Rotzen und Fluchen und Pogo zuschauen durfte. Und dann fühlte ich mich wirklich alt. Doch wenigstens die Musik gefiel mir teilweise. Peaches. Solche Sachen. Und ich sah die Sex Pistols live. Sie waren beschissen. Dann verkündete die Punkerin, ich sei ein langweiliger alter Sack und verließ mich für einen extrem molligen arabischen Prinzen.
Ich dachte, du glaubst an gar nichts,
rief ich ihr nach, als sie in den Rolls stieg, den er ihr geschickt hatte.
Ich glaube an 100 Ocken für einmal Blasen und an Bettlaken aus Nerz,
brüllte sie zurück. Eine Hand spielte mit einer Strähne ihrer Frankensteinlocken.
Und einen goldenen Vibrator, daran glaube ich.
So eilte sie dem Ölreichtum und einer neuen Garderobe entgegen, und ich machte einen Kassensturz und stellte fest, dass ich absolut abgebrannt war, praktisch keinen Penny mehr besaß. Ich kaufte immer noch gelegentlich ein Penthouse. Meine 60er-Jahre-Seele war sowohl zutiefst schockiert als auch vollkommen hingerissen darüber, wie viel Fleisch man heutzutage zu sehen bekam. Nichts blieb mir der Fantasie überlassen, was mich manchmal bannte und manchmal abstieß. Gegen Ende des Jahres 1977 war sie wieder drin. Meine Charlotte. Ihr Haar war vielfarbig, ihre Lippen so tiefrot, als habe sie Brombeeren gegessen. Sie lag auf einem Satinlaken mit einer Juwelenmaske auf dem Gesicht und einer Hand zwischen den Beinen. Ekstatisch, orgastisch, alles, was ich mir je erträumt hatte. Charlotte. Sie firmierte unter dem Namen Titania und war in Pfauenfedern gehüllt. Die kleinen schwarzen Buchstaben, die wie Insekten um ihre Bilder herumkrochen, besagten, sie arbeite in einem Maklerbüro im Süden. Sie mochte sensible, ehrliche Männer. Sie war 19. Und Gott verflucht, sie sah aus wie 19. Und ich war abgebrannt und arbeitslos wie über 1 Million andere und hatte nichts erreicht. Ich verkaufte meine Plattensammlung, meine Bücher, meine Penthouse-Sammlung bis auf 4 Ausgaben, den Großteil meiner Möbel und erstand eine einigermaßen gute Kamera. Dann rief ich all die Fotografen an, mit denen ich zu tun hatte, als ich fast ein Jahrzehnt zuvor in der Werbung gearbeitet hatte. Die meisten erinnerten sich nicht an mich oder behaupteten das zumindest. Und selbst die, die sich erinnerten, waren nicht scharf auf einen eifrigen Assistenten, der nicht mehr jung war und keinerlei Erfahrung hatte. Aber ich versuchte es weiter und irgendwann landete ich bei Harry Bleek, einem silbermähnigen alten Knaben mit seinem eigenen Studio in Crouch End und einer Schar kostspieliger kleiner Liebhaber. Ich erklärte ihm, was ich wollte. Er nahm sich nicht einmal eine Sekunde zum Nachdenken, sondern sagte, »Sei in 2 Stunden hier.« »Kein Pferdefuß?« »In 2 Stunden, das ist alles.« Ich war da. Im ersten Jahr machte ich das Studio sauber, malte Kulissen und klapperte die umliegenden Geschäfte und Straßenhändler ab, um Requisiten zu borgen, zu schnorren oder zu kaufen. Im nächsten Jahr durfte ich bei der Beleuchtung helfen, Objekte arrangieren, Rauch und Trockeneis herumwedeln und Tee kochen. Das ist übertrieben. Ich habe nur ein einziges Mal Tee gekocht, denn mein Tee schmeckt fürchterlich. Aber ich lernte unglaublich viel über Fotografie. Und plötzlich war 1981. Die Welt war New Romantic. Und ich war 35 und spürte jede einzelne Minute dieser Jahre. Bleek bat mich, das Studio ein paar Wochen zu hüten, während er zu einem Monat wohlverdienter Ausschweifungen nach Marokko aufbrach. In diesem Monat war sie wieder im Penthouse. Züchtiger, strenger als beim Mal zuvor, erwartete sie mich zwischen Werbeanzeigen für Stereoanlagen und Scotch. Jetzt hieß sie Dawn, aber es war immer noch meine Charlotte, mit Nippeln wie Blutstropfen auf ihrer gebräunten Brust, dem dunklen, lockigen Büschel zwischen ihren kilometerlangen Beinen, aufgenommen an irgendeinem Strand. Sie war erst 19, stand da. Charlotte. Dawn. Harry Bleek kam auf der Heimreise von Marokko ums Leben. Ein Bus fiel auf ihn. Das war eigentlich nicht witzig. Er war auf der Autofähre von Calais und hatte sich in den Fahrzeugraum hinabgeschlichen, um seine Zigarren zu holen, die er im Handschuhfach seines Mercedes vergessen hatte. Die See war rau und ein Touristenbus war nicht richtig gesichert. Harry wurde zwischen dem Bus und seinem silbernen Mercedes zerquetscht. Er hatte auf dem Lack nie ein Stäubchen geduldet. Als das Testament eröffnet wurde, fand ich heraus, dass der alte Bastard mir das Studio vermacht hatte. In dieser Nacht weinte ich mich in den Schlaf, war eine Woche lang sternhagelvoll und dann übernahm ich das Geschäft. Seither hat sich allerhand ereignet. Ich habe geheiratet. Es hat 3 Wochen gehalten, dann zogen wir einen Schlussstrich. Ich schätze, ich bin einfach kein Typ zum Heiraten. Ich wurde mal spät nachts in einem Zug von einem besoffenen Schotten zusammengeschlagen und die anderen Fahrgäste taten so, als wäre nichts. Ich kaufte mir 2 Schildkröten und ein Terrarium, brachte sie in die Wohnung über dem Studio und nannte sie Rodney und Kevin. Ich wurde ein einigermaßen guter Fotograf. Ich machte Kalender, Werbeaufnahmen, Mode- und Aktfotografie, kleine Kinder und große Stars, alles was kam. Und an einem Frühlingstag im Jahr 1985 begegnete ich Charlotte. Ich war allein im Studio an diesem Donnerstagmorgen, unrasiert und barfuß. Es war ein Tag ohne Termine und ich wollte ihn damit verbringen, gründlich sauber zu machen und die Zeitungen zu lesen. Ich hatte die Studiotür offen gelassen, damit frische Luft hereinkam und den Gestank nach Zigaretten und verschüttetem Wein vom Shooting des Vorabends ersetzte, als eine Frauenstimme fragte, »Bleek Photographic?« »Stimmt«, sagte ich ohne aufzusehen, »aber Bleek ist tot, ich schmeiß den Laden jetzt.«
»Ich möchte für Sie Modell sitzen«,
sagte sie. Ich wandte mich um. Sie war etwa 1,70 groß, hatte honigblondes Haar, olivgrüne Augen und ein Lächeln wie kühles Wasser in der Wüste.
»Charlotte?«
Sie neigte den Kopf zur Seite.
»Wenn Sie wollen. Möchten Sie mich fotografieren?«
Ich nickte wie benommen, stöpselte die Schirme ein, stellte sie vor eine nackte Mauer und machte 2 Polaroids als Test. Kein besonderes Make-up, kein Set, nur ein bisschen Licht, eine Hasselblatt und das schönste Mädchen der Welt. Nach ein paar Minuten fing sie an, sich auszuziehen. Ich hatte sie nicht darum gebeten. Ich kann mich nicht entsinnen, überhaupt irgendetwas zu ihr gesagt zu haben. Sie zog sich aus und ich fotografierte weiter. Sie wusste Bescheid. Pose, Mimik, Blick. Sie kannte das alles. Schweigend flirtete sie mit der Kamera und mit mir dahinter. Ich umrundete sie, machte eine Aufnahme nach der anderen, kann mich nicht erinnern, je eine Pause eingelegt zu haben, aber zumindest für den Filmwechsel muss ich unterbrochen haben, denn ich hatte nachher sage und schreibe 1 Dutzend Filme von ihr. Ich nehme an, du glaubst, nachdem ich sie fotografiert habe, hätte ich sie geliebt. Naja, ich wäre ein Lügner, wollte ich behaupten, ich hätte nie ein Model gevögelt. Oder manchmal war es auch so, dass sie mich gevögelt haben. Aber sie habe ich nicht angerührt. Sie war mein Traum. Und wenn man einen Traum berührt, verschwindet er wie eine Seifenblase. Und ich konnte sie einfach nicht anfassen. »Wie alt bist du?«, fragte ich, ehe sie ging, als sie ihren Mantel überzog und nach der Handtasche griff.
19,
antwortete sie, ohne mich anzusehen. Und dann war sie verschwunden. Sie hat nicht auf Wiedersehen gesagt. Ich schickte die Fotos an Penthouse. Etwas anderes fiel mir nicht ein. 2 Tage später rief der Chefredakteur an. »Wunderbares Model, das Gesicht der 80er und so weiter. Was können Sie mir über Ihre Daten sagen?« »Ihr Name ist Charlotte«, sagte ich ihm. »Sie ist 19. Und jetzt bin ich 39. Und eines Tages werde ich 50 sein und sie wird 19 bleiben. Aber dann wird es ein anderer sein, der sie fotografiert. Rachel, meine Tänzerin, hat schließlich einen Architekten geheiratet. Die blonde Punkerin aus Kanada betreibt heute eine multinationale Modekette. Hin und wieder mache ich ein paar Shootings für sie. Ihre Haare sind jetzt kurz geschnitten und haben einen ersten Grauschimmer und sie ist unter die Lesben gegangen. Die Nerzbettwäsche hat sie immer noch, hat sie mir erzählt. Aber den Vibrator aus Gold hatte sie erfunden. Meine Ex-Frau hat einen netten Kerl geheiratet, dem 2 Videotheken gehören. Sie sind nach Slough gezogen und sie haben Zwillingssöhne. Ich habe keine Ahnung, was aus dem Hausmädchen geworden ist. Und Charlotte? In Griechenland debattieren die Philosophen. Sokrates lehrt den Schierlingsbecher und sie steht Model für eine Skulptur der Erato, Muse der leichten Poesie und der Liebenden. Und sie ist 19. In Kreta ölt sie ihre Brüste ein, betritt den Ring und springt über den Rücken eines Stieres, während König Minos ihr Beifall zollt, und irgendwer verewigt den Moment als Gemälde auf einer Vase. Und sie ist 19. Im Jahr 2065 liegt sie auf dem Drehboden im Studio eines Holofotografen, der sie als erotischen Traum in Living Sensolov aufnimmt, ihren Anblick, Laute, selbst ihren Geruch in einer winzigen Diamantmatrix band. Sie ist 19. Und ein Höhlenmensch malt Charlottes Umrisse mit einem angekohlten Stecken auf die Wand der Tempelhöhle und versucht mit Erd- und Beerenfarben ihre Formen und den Schimmer ihrer Haut wiederzugeben. 19. Charlotte ist immer da, an allen Orten, zu allen Zeiten. Gleitet durch unsere Wunschträume, ewig ein Mädchen. Ich will sie so sehr, dass es manchmal wehtut. Dann nehme ich die Fotos von ihr aus dem Schrank und betrachte sie einfach eine Weile und frage mich, warum ich nicht versucht habe, sie zu berühren. Warum ich nicht einmal mit ihr gesprochen hatte, als sie da war. Und nie gelange ich zu einer Antwort, die ich verstehen könnte. Das ist wohl der Grund, warum ich all das hier aufgeschrieben habe. Heute Morgen habe ich schon wieder ein graues Haar an meiner Schläfe entdeckt. Charlotte ist 19. Irgendwo.
Thank you.
Soggarts Old Peculiar. Benjamin Lassiter kam langsam zu der unausweichlichen Überzeugung, dass die Frau, die »Eine Wanderung entlang der britischen Küsten« verfasst hatte, das Buch nämlich, das er in seinem Rucksack trug, niemals eine wie auch immer geartete Wanderung unternommen hatte und dass sie die britische Küste wahrscheinlich auch dann nicht erkennen würde, wenn dieselbe mit einer Blaskapelle durch ihr Schlafzimmer marschierte und mit lauter Stimme »Ich bin die britische Küste« sänge und sich dazu auf einer Flöte begleitete. Seit 5 Tagen war er ihren Ratschlägen gefolgt und es hatte ihm abgesehen von Blasen und Rückenschmerzen nicht viel eingebracht. Alle englischen Küstenorte verfügen über eine Reihe von Bed-and-Breakfast-Pensionen, wo man sie in der Nebensaison nur zu gern aufnehmen wird, lautete etwa einer ihrer Ratschläge. Ben hatte ihn durchgestrichen und an den Seitenrand gekritzelt. Alle englischen Küstenorte verfügen über ein paar Bed-and-Breakfast-Pensionen, deren Eigentümer in den letzten Septembertagen ihre Türen absperren, um sich nach Spanien, in die Provence oder sonst wohin zu verflüchtigen. Er hatte noch einige andere Randbemerkungen geschrieben. So etwa, bestelle auf keinen Fall je wieder Rühreier in einer Raststätte. Oder, was ist dieses Fish-and-Chips-Dings? Und, nein, sind sie nicht? Letzteres stand neben einem Abschnitt, in dem behauptet wurde, die Einwohner der malerischen Dörfer entlang der britischen Küste seien immer hoch erfreut, einen jungen amerikanischen Touristen auf einer Wandertour zu sehen. 5 höllische Tage lang war Ben von Dorf zu Dorf gezogen, hatte süßen Tee und Pulverkaffee in billigen Schnellrestaurants getrunken und auf die raue, grelle Felsenküste und das schieferfarbene Meer hinausgestarrt. Selbst in seinen 2 dicken Pullovern hatte er gefroren. Er wurde nass und hatte nicht eine der versprochenen Sehenswürdigkeiten gefunden. An einem Abend hatte er seinen Schlafsack im Wartehäuschen einer Bushaltestelle ausgerollt und begonnen, beschreibende Schlüsselwörter zu übersetzen. Charmant hieß nichtssagend, entschied er. Malerisch bedeutete hässlich, aber mit hübschem Ausblick, wenn der Regen je nachlässt. Und reizend hieß vermutlich so viel wie, wir waren nie dort und kennen auch niemanden, der es gesehen hat. Darüber hinaus war er zu dem Schluss gekommen, dass ein Dorf umso langweiliger war, je exotischer der Name klang. So kam es, dass Ben Lassiter am 5. Tag etwas nördlich von Bootle zu dem Dorf Innsmouth kam, das in seinem Reiseführer weder als charmant, malerisch oder reizend bezeichnet wurde. Weder der rostige Pier wurden beschrieben, noch die Berge verrotteter Hummerfallen auf dem Kiesstrand. Gleich an der Uferstraße lagen 3 Bed-and-Breakfasts nebeneinander. Seaview, Monrepose und Shub Niggurath. Ein jedes hatte ein ausgeschaltetes Neonschild »Zimmer frei« im Fenster hängen und an jeder der 3 Türen war mit Heftzwecken ein Zettel befestigt. Von Oktober bis März geschlossen. Es gab keine Restaurants oder Cafés an der Uferstraße. In der Glastür des einsamen Fish-and-Chips-Ladens hing ein Schild. Geschlossen. Ben postierte sich vor dem Laden und wartete auf die Öffnungszeit, während das graue Nachmittagslicht langsam in die Dämmerung überging. Endlich kam eine kleine, etwas froschgesichtige Frau die Straße hinab und schloss die Ladentür auf. Ben fragte sie, wann der Laden öffne, und sie sah ihn verwirrt an und erwiderte, »Es ist Montag, mein Junge. Montags ist Ruhetag.« Dann betrat sie ihre Fish-and-Chips-Bude, verriegelte die Tür und ließ Ben kalt und hungrig draußen stehen. Ben war in einer trockenen Stadt in Nord-Texas aufgewachsen. Wasser gab es dort nur in Swimmingpools und die einzig bekannte Art der Fortbewegung war die in klimatisierten Pickups. So hatte ihn die Vorstellung gereizt, durch eine Küstenlandschaft zu wandern, obendrein in einem Land, wo man so etwas wie Englisch sprach. Bens Heimatstadt war im doppelten Sinne trocken. Voller Stolz pochte man dort darauf, dass der Alkohol in dieser Stadt schon 30 Jahre bevor der Rest von Amerika die Prohibition ausrief, verboten worden und auch nach deren Ende nie wieder zugelassen worden sei. So war alles, was Ben über Pubs wusste, dass es Orte der Sünde waren, so ähnlich wie Bars, nur mit hübscheren Namen. Doch die Autorin von »Eine Wanderung entlang der britischen Küsten« deutete an, dass man im Pub Lokalkolorit und örtliche Neuigkeiten finden konnte, dass man eine Runde geben musste und dass es in manchen Pubs auch etwas zu essen gab. Der Pub von Innsmouth hieß The Book of Dead Names. Und das Schild über der Tür setzte Ben davon in Kenntnis, dass der Eigentümer ein gewisser A.L. Hazret war, der eine amtliche Lizenz zum Ausschank von Wein und Spirituosen besaß. Ben überlegte, ob der Name bedeutete, dass es hier indisches Essen gab. Das hatte er in Bootle kennengelernt und ziemlich gern gemocht. Er hielt kurz bei den Schildern, die den Weg zur Public Bar und zur Saloon Bar wiesen, und fragte sich, ob eine Public Bar in England vielleicht privat sei, so wie eine Public School. Schließlich entschied er sich für die Saloon Bar, weil sich das nach einem Western anhörte. Der Raum war beinahe völlig verlassen. Es roch nach dem verschütteten Bier der letzten Woche und dem abgestandenen Zigarettenqualm von vorgestern. Hinter der Bar stand eine pummelige Frau mit blond gefärbten Haaren. In einer Ecke saßen zwei Männer in langen grauen Regenmänteln und Schals. Sie spielten Domino und tranken ein dunkelbraunes, schaumgekröntes, bierartiges Gebräu aus gläsernen Wabenmusterkrügen. Ben trat an die Bar. »Gibt es hier etwas zu essen?« Die Kellnerin kratzte sich einen Moment an der Nase. Dann räumte sie brummend ein, sie könne ihm wohl einen Plummens machen. Ben hatte nicht die geringste Ahnung, worum es sich dabei handeln mochte, und wünschte sich zum 100. Mal, eine Wanderung entlang der britischen Küsten enthielte so etwas wie einen britisch-amerikanischen Sprachführer. »Ist das was zu essen?«, fragte er. Sie nickte. »Okay, dann hätte ich das gern. Und zu trinken? Cola bitte.« »Haben wir nicht.« »Dann Pepsi.« »Pepsi haben wir auch nicht.« »Was denn? Sprite? 7-Up? Fanta?« Sie schien noch verwirrter als zuvor. Dann sagte sie, »Ich glaube, wir haben hinten noch ein, zwei Flaschen Kirschlimo.« »In Ordnung.« »Das macht dann 5,20 £ und ich bringe Ihnen das Plummens, wenn's fertig ist.« Ben setzte sich an einen kleinen, etwas klebrigen Holztisch, trank ein sprudelndes Zeug, das leuchtend rot war und ebenso chemisch schmeckte, wie es aussah, und entschied, dass ein Plummens vermutlich irgendeine Art Steak war. Ihm war durchaus bewusst, dass dieser Schluss von Wunschdenken beeinflusst war. Er stellte sich Pflüger in der ländlichen Idylle vergangener Tage vor, die bei Sonnenuntergang ihre fetten Ochsen von den frisch gepflügten Feldern führten, weil er inzwischen mit Freuden und nur ein bisschen fremder Hilfe einen ganzen Ochsen hätte vertilgen können. »Hier, bitte, ihr Plummens«, sagte die Kellnerin und stellte einen Teller vor ihn. Dieses Plummens war eine herbe Enttäuschung. Ein rechteckiges Stück eines scharf schmeckenden Käses, ein Salatblatt, eine unterentwickelte Tomate mit einem Daumenabdruck darauf, ein Häuflein einer breiartigen braunen Masse, die wie saure Marmelade schmeckte, und eine kleine, harte, altbackene Semmel. Ben war schon vorher zu der Erkenntnis gekommen, dass die Briten Essen offenbar als eine Art Strafe betrieben. Mühsam kaute er auf dem Käse und Salatblatt und verfluchte jeden Pflüger in England, der sich mit so einem Schweinefraß zufrieden gab. Die Männer in den grauen Regenmänteln, die in der Ecke saßen, beendeten ihr Dominospiel, brachten ihre Gläser zu Ben herüber und setzten sich zu ihm. »Was trinken Sie da?«, fragte einer von ihnen neugierig. »Es heißt Kirschlimonade«, erklärte er. »Es schmeckt, als komme es aus einer Chemiefabrik.« »Interessant, dass Sie das sagen«, erwiderte der kleinere der Männer. »Wirklich interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte nämlich mal einen Freund, der in einer Chemiefabrik gearbeitet hat, und der hat nie Kirschlimonade getrunken.« Er legte eine dramatische Pause ein und nippte dann an seinem braunen Gesöff. Ben wartete, dass er fortfuhr, aber offenbar kam nichts mehr. Die Konversation war versiegt. Ben bemühte sich, höflich zu wirken und fragte deshalb, »Und was trinken Sie da?« Der größere der beiden Fremden, der trübsinnig vor sich hingestarrt hatte, schien plötzlich deutlich fröhlicher. »Das ist aber wirklich furchtbar freundlich von Ihnen. Für mich ein Shoggoths Old Peculiar, bitte.«
»Für mich auch«,
sagte sein Freund. »Ich könnte ein Shoggoths so runterschütten. Hey, ich wette, das wäre ein guter Werbeslogan.
Ich könnte ein Shoggoths so runterschütten.
Ich sollte mal hinschreiben und es vorschlagen. Die wären bestimmt froh.« Ben ging zum Tresen mit der Absicht, die Kellnerin um zwei Pints Shoggoths Old Peculiar und ein Glas Wasser für sich selbst zu bitten.
Doch sie hatte schon 3 Gläser mit dem dunklen Bier gefüllt. Naja, warum nicht aufs Ganze gehen, dachte er. Es konnte bestimmt nicht schlimmer schmecken als die Kirschlimonade. Er probierte einen Schluck. Das Bier hatte einen Geschmack, den Werbeleute, so vermutete er, wohl als vollmundig beschreiben würden. Obwohl sie bei genauerem Nachfragen einräumen müssten, dass der fragliche Mund wenigstens zur Hälfte mit Ziegenfleisch gefüllt wäre. Er bezahlte für die 3 Biere und brachte die Gläser zu seinen neuen Freunden zurück.
»Und? Was treiben Sie hier in Innsmouth?«, fragte der Größere. »Ich nehme an, Sie sind einer unserer amerikanischen Vettern und sind gekommen, um sich das berühmteste englische Dorf anzusehen.«
»Das in Amerika wurde nach diesem hier benannt, wissen Sie?«, fügte der Kleinere hinzu.
»Gibt es einen Innsmouth in den Staaten?«, fragte Ben.
»Das will ich meinen«, erwiderte der kleine Mann. »Er hat ständig darüber geschrieben.
Er, dessen Namen wir nicht nennen.«
»Wie bitte?«,
sagte Ben. Der Kleine sah über die Schulter und zischte dann ziemlich laut:
»H.P. Lovecraft!« »Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Namen nicht aussprechen!«
schimpfte sein Freund und trank an seinem dunkelbraunen Bier.
»H.P. Lovecraft! H.P. Blödmann Lovecraft! H. Blödmann! P. Blödmann Love Blödmann Craft!«
Er unterbrach sich, um Atem zu schöpfen.
»Was wusste der schon, hä? Ich meine, was wusste der denn schon?«
Ben nippte an seinem Bier. Der Name kam ihm vage bekannt vor. Beim Durchwühlen der alten Vinylschallplatten ganz hinten in der Garage seines Vaters war er darüber gestolpert.
»War das nicht eine Rockband?«
»Ich rede von keiner Rockband. Ich meine den Schriftsteller.«
Ben hob die Schultern.
»Nie gehört«, gab er zu. »Ich lese eigentlich nur Western und technische Handbücher.«
Der kleine Mann stieß seinen Freund an.
»Da, Wilf, hast du das mitgekriegt? Er hat nie von ihm gehört.«
»Naja, ist nichts gegen einzuwenden. Ich habe früher auch diesen Zane Grey gelesen«,
antwortete der Größere.
»Auch wenn das nichts ist, worauf man besonders stolz sein kann. Dieser Kerl, wie sagten Sie, war doch gleich Ihr Name?«
»Ben.
Ben Lasseter. Und Sie sind...«
Der kleine Mann lächelte. Er sah furchtbar froschartig aus, dachte Ben.
»Ich bin Seth«, stellte er vor. »Und mein Freund hier heißt Wilf.«
»Angenehm«, sagte Wilf.
»Freut mich«,
erwiderte Ben.
»Wenn ich ehrlich bin, muss ich Ihnen zustimmen«, meinte der Kleine.
»Ach ja?«, fragte Ben verdutzt. Der kleine Mann nickte.
»Ja, H.P. Lovecraft. Ich weiß nicht, warum so ein Gewese um ihn gemacht wird. Der konnte doch noch nicht mal schreiben.«
Er schlürfte sein Bier und leckte sich mit einer langen, beweglichen Zunge den Schaum von den Lippen.
»Ich meine, seht euch doch nur mal an, was für Wörter der benutzt hat. Abstrus. Wissen Sie, was abstrus bedeutet?«
Ben schüttelte den Kopf. Wie es schien, saß er mit 2 Fremden in einem englischen Pub, diskutierte über Literatur und trank Bier dabei. Einen Augenblick fragte er sich, ob er sich vielleicht, als er gerade mal nicht hingeschaut hatte, in jemand anders verwandelt hatte. Je weiter der Pegel in seinem Glas absank, umso erträglicher wurde der Geschmack des Biers und langsam vertrieb es den hartnäckigen Nachgeschmack der Kirschlimonade.
»Abstrus« heißt seltsam, eigenartig, komisch. Das bedeutet es. Ich hab's nachgeschlagen im Lexikon. Und sphärenförmig?
Ben schüttelte wieder den Kopf.
Der sphärenförmige Mond bedeutet rund. Der Mond war voll. Und wie heißt das Wort nochmal, wie er uns immer genannt hat? Dingstar. Sag schon. Fängt mit B an. Ach, liegt mir auf der Zunge.
»Bastarde?«,
schlug Will vor.
»Quatsch, Dings, du weißt doch, batrarisch, das war's, soll froschartig heißen.«
»Moment mal«, unterbrach Wilf, »ich dachte, das hat was mit irgendwelchen Kamelen zu tun.«
Seth schüttelte entschieden den Kopf.
»Frösche, 100 pro, keine Kamele, Frösche.«
Wilf schlürfte sein Schoggerts. Ben nippte vorsichtig an seinem, ohne große Lust.
»Und was weiter?«, fragte Ben.
Sie haben zwei Höcker, warf Wolf, der Größere, ein.
Frösche? Fragte Ben.
Nein, nein, das Patriarch-Kamel, wohingegen das durchschnittliche Dromedar nur einen Höcker hat, für die lange Reise durch die Wüste. Das ist es, was sie essen.
Frösche? Fragte Ben.
Kamelhöcker!
Wolf fixierte Ben mit seinen hervorquellenden gelblichen Augen.
Jetzt hör mir mal zu, mein Junge. Wenn du mal 3 oder 4 Wochen in einer unwegsamen Wüste gewesen bist, wird ein Teller Kamelhöcker dir auch ziemlich appetitlich vorkommen.
Seth schnaubte verächtlich.
Du hast doch noch nie Kamelhöcker gegessen.
Hätte ich aber,
entgegnete Wolf.
Ja, aber hast du nicht. Du bist doch noch nie in der Wüste gewesen.
Naja, aber sagen wir mal, ich wäre auf Pilgerfahrt zum Grab von Nyarlathotep.
Der schwarze König der Altvordern, der des Nachts aus dem Osten kommt und den du nicht erkennen wirst, meinst du?
Natürlich meine ich den.
Ich frag ja nur.
Blöde Frage, wenn du mich fragst.
Du hättest doch jemand anders mit demselben Namen meinen können.
Hör mal, das ist nicht gerade ein gebräuchlicher Name, oder? Nyarlathotep. Davon wird's wohl kaum 2 geben, oder?
Mein Name ist Nyarlathotep. Was für ein Zufall, dich hier zu treffen. Ist ja komisch, dass es 2 von uns gibt.
Wohl kaum. Wie auch immer. Ich irre also durch die endlose Wüste und denk mir, ich würde alles geben für ein schönes Stück Kamelhöcker.
Aber hast du nicht, stimmt's? Du bist doch noch nie im Leben aus Innsmouth rausgekommen.
Nein.
Da hast du's.
Seth sah Ben triumphierend an. Dann beugte er sich vor und flüsterte Ben ins Ohr.
So ist er eben, wenn er ein paar Bierchen intus hat.
Das habe ich gehört,
sagte Wolf.
Schön,
antwortete Seth.
Wie auch immer, H.P. Lovecraft schrieb einen seiner behämmerten Sätze, etwa:
Der sphärenförmige Mond hing tief über der abstrusen Welt der patriarchischen Einwohner des quamösen Dulwich.
Was heißt das?
Was heißt das? Ich sag euch, was es verdammt nochmal heißt. Es heißt, dass der Mond voll war und alle, die in Dulwich lebten, ein Haufen verrückter Frösche waren. Das soll es bedeuten.
Was war das andere Wort, das du gesagt hast? Fragte Wolf.
Was?
Squamös. Was soll das bedeuten?
Seth zuckte die Schultern.
Keine Ahnung,
räumte er ein.
Aber er hat es ständig gebraucht.
Es folgte wieder ein kurzes Schweigen.
Ich bin Student, eröffnete Ben ihnen. Ich werde Metallurge.
Irgendwie war es ihm gelungen, sein ganzes Pint Shoggoths Old Peculiar auszutrinken. Das erste alkoholische Getränk seines Lebens, erkannte er, auf angenehme Weise schockiert.
Und was macht ihr so?
Wir sind Diener, sagte Wolf.
Des großen Cthulhu,
fügte Seth stolz hinzu.
Ach ja? Und was genau tut ihr?
Wollte Ben wissen.
Meine Runde, verkündete Wolf. Warte einen Moment.
Er ging an die Bar und kam mit 3 gefüllten Gläsern zurück.
Nun ja, wir tun nicht gerade besonders viel, erklärte er dann. Unser Dienst ist nicht gerade eine Schinderei, was natürlich daran liegt, dass er schläft. Oder genauer gesagt, er schläft nicht direkt. Wenn du es genau wissen willst, er ist tot.
In seinem Heim im versunkenen Arlai liegt Cthulhu tot und träumt,
warf Seth ein.
Oder, wie der Dichter sagt, Tod ist nicht, was ewig liegen kann.
Doch in seltsamen Äonen, fügte Wolf hinzu.
Und mit seltsam meint er wirklich verdammt komisch.
Genau, wir reden hier absolut nicht von irgendwelchen gewöhnlichen Äonen.
Doch in seltsamen Äonen mag selbst der Tod sterben.
Ein wenig überrascht stellte Ben fest, dass er offenbar noch ein vollmundiges Shoggoths Old Peculiar trank. Irgendwie war der ranzige Ziegengeschmack beim 2. Glas nicht mehr so schlimm. Und er war selig festzustellen, dass er keinen Hunger mehr hatte, seine blasenübersäten Füße nicht mehr schmerzten und seine Tischnachbarn faszinierende, intelligente Gesprächspartner waren, deren Namen er nicht so richtig auseinanderhalten konnte. Er hatte nicht genug Erfahrung mit Alkohol, um zu erkennen, dass dies eins der Symptome beim 2. Glas Shoggoths Old Peculiar war.
Und im Moment ist das Geschäft eher ruhig,
erklärte Seth oder möglicherweise Wolf.
Es besteht hauptsächlich aus Warten.
Und Beten, fügte Wilf hinzu, wenn es nicht Seth war.
Und beten, aber ziemlich bald wird sich das alles ändern. Ah ja?
Fragte Ben.
Wieso?
Na ja. Der Größere lehnte sich vertraulich zu ihm herüber. Es kann jetzt jeden Tag geschehen, dass der große Cthulhu, der unser Boss ist, in seiner Behausung unter dem Meer aufwacht.
Und dann, fuhr der Kleinere fort, wird er gähnen und sich räkeln und anziehen.
Vermutlich auch zur Toilette gehen, würde mich nicht wundern.
Und vielleicht die Zeitung lesen.
Und wenn er all das erledigt hat, wird er aus den Tiefen des Ozeans aufsteigen, um die Welt zu verschlingen.
Ben fand das unbeschreiblich komisch.
Wie ein Plummens, sagte er.
Ganz recht, ganz recht. Wohlgesprochen, mein junger amerikanischer Freund. Der große Cthulhu wird die Welt vertilgen wie ein Plummens-Lunch und nichts auf seinem Teller übrig lassen als ein Häuflein Branston-Pickle.
Das ist das braune Zeug?
Fragte Ben. Sie versicherten ihm, dass es das sei, und er ging an die Bar und holte noch eine Runde Shoggoths Old Peculiar. Er konnte sich später kaum an die Unterhaltung erinnern, die noch folgte. Er entsann sich, dass er sein Glas geleert hatte, und dann hatten seine neuen Freunde ihn zu einem Rundgang durchs Dorf eingeladen und ihm die verschiedenen Sehenswürdigkeiten gezeigt.
Da leihen wir unsere Videos aus. Und das große Gebäude da drüben ist der namenlose Tempel unaussprechlicher Götter. Und samstagmorgens ist in der Krypta immer ein Trödelmarkt.
Er erklärte ihnen seine Theorie über seinen Reiseführer und versicherte ihnen überschwänglich, dass Innsmouth sowohl charmant als auch malerisch sei. Er sagte ihnen, sie seien die besten Freunde, die er je gehabt habe, und dass Innsmouth einfach reizend sei. Der Mond war voll, und in seinem bleichen Licht hatten seine neuen Freunde eine frappierende Ähnlichkeit mit riesigen Fröschen. Oder vielleicht auch mit Kamelen. Die drei spazierten bis zum Ende des verrosteten Piers, und Seth und oder Wilf zeigte Ben die Ruinen des versunkenen Arlai draußen in der Bucht, das unter der Wasseroberfläche im Mondlicht schimmerte. Und dort überkam Ben ein, wie er zu erklären versuchte, plötzlicher und unvorhersehbarer Anfall von Seekrankheit. Und er übergab sich heftig und scheinbar endlos über die Metallbrüstung in die schwarze See. Danach wurde alles ein bisschen eigenartig. Ben Lasseter erwachte frierend am Hang eines Hügels, mit hämmerndem Schädel und einem ekligen Geschmack im Mund. Sein Kopf ruhte auf seinem Rucksack. Felsige Heidelandschaft umgab ihn auf allen Seiten und er entdeckte keinerlei Anzeichen einer Straße oder eines Dorfes, weder malerisch noch charmant oder reizend, nicht einmal pittoresk. Er taumelte und hinkte fast eine Meile zur nächsten Straße, der er folgte, bis er eine Tankstelle erreichte. Man sagte ihm, es gebe hier in der Gegend nirgendwo ein Dorf namens Innsmouth. Kein Dorf mit einem Pub, der The Book of Dead Names heiße. Ben berichtete von zwei Männern, Wilf und Seth, und einem Freund von ihnen, der irgendwo unter dem Meer schlief, wenn er nicht tot war. Die Leute von der Tankstelle erklärten ihm, sie hielten keine großen Stücke auf amerikanische Hippies, die hier durch die Gegend streiften und Drogen nahmen, und dass er sich nach einer schönen Tasse Tee und einem Gurken-Thunfisch-Sandwich bestimmt besser fühlen würde. Doch für den Fall, dass er darauf bestehe, durch die Gegend zu streifen und Drogen zu nehmen, würde der junge Ernie, der die Nachmittagsschicht hatte, ihm sicher nur zu gern ein Beutelchen mit seinem selbstgezüchteten Cannabis verkaufen, wenn er nach der Mittagspause nochmal wiederkommen könnte. Ben zog seine Wanderung entlang der britischen Küsten aus der Tasche und versuchte Innsmouth darin zu finden, um ihm zu beweisen, dass er es nicht geträumt hatte. Aber er konnte die Seite nicht finden. Falls es sie je gegeben hatte. Doch etwa in der Mitte des Buches war eine Seite großteils herausgerissen worden. Und dann rief Ben sich ein Taxi, das ihn zum Bahnhof in Bootle brachte. Von dort nahm er den Zug nach Manchester. Von dort einen Flieger nach Chicago, wo er umstieg, nach Dallas, von wo aus er weiter nach Norden flog. Und schließlich fuhr er mit einem Mietwagen heim. Er fand die Gewissheit, 600 Meilen vom Meer entfernt zu leben, äußerst beruhigend, obwohl er später nach Nebraska zog, um die Entfernung zum Meer zu vergrößern. Es gab Dinge, die er gesehen hatte oder glaubte gesehen zu haben in jener Nacht unter dem alten Pier, die er einfach nicht mehr aus seinem Kopf bekam. Es gab Dinge, die unter grauen Regenmänteln lauerten, die besser kein Mensch wissen sollte. Squamös. Er brauchte es nicht nachzuschlagen. Er wusste es. Sie waren squamös. Ein paar Wochen nach seiner Heimkehr schickte Ben sein mit Randbemerkungen versehenes Exemplar von »Eine Wanderung entlang der britischen Küsten« über den Verlag an die Autorin. Er fügte einen ausführlichen Brief mit einer Vielzahl hilfreicher Verbesserungsvorschläge für zukünftige Auflagen bei. Außerdem bat er die Autorin um eine Kopie der Seite, die aus seinem Buch herausgerissen worden war, weil er hoffte, das werde seine Ängste zerstreuen. Doch insgeheim war er erleichtert, als die Tage zu Monaten wurden, Monate zu Jahren und Jahre zu Jahrzehnten und sie niemals antwortete.
Das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.